NDR Info. Frauenforum.
Es gibt in Mannheim einen Ball Regenbogen. Und sie wollte nicht, konnte nicht hingehen. Und da bin ich dann als Ersatzspieler da hingegangen und habe da die Honneurs gemacht. Und bin am nächsten Morgen zu ihr nach Ockersheim gefahren und habe sie dann erlebt, wie sie halt in ihrem, also nach den anderthalb, zwei Stunden, also dermaßen geplättet und einfach fertig, weil das so eine Luftschutzbunkeratmosphäre war, in der sie lebte. Und da war sie also sehr gezeichnet davon. Und wenn die Tür aufmachte, verschwand sie hinter der Tür, um Gottes Willen keine Lichtstrahlen aufzunehmen. Und sie hat dann halt geschildert, wie sie so da lebt und dass sie praktisch nur bei Nacht rausgeht, mit Freunden spazieren geht, aber das Tageslicht sie voll schädigt. Zu Hause dann in der eigenen Atmosphäre war das schon sehr bedrückend.
Aufgeben ist das Letzte. Leben und Tod der Hannelore Kohl. Eine Sendung von Marina Fried.
Sie hatte über diesen Zustand eine erstaunliche Klarheit, aber das passte zu ihr als sehr realistische und sehr erdverbundene Frau. Wusste also genau, wie es immer sie stand. Und das war für sie eigentlich alles erschöpft, weil es ja niemand gab, der da wohl eine nachhaltige Heilung versprechen konnte. Aber was auch Realismus bei ihr war, das werde ich nie vergessen, sie wusste genau, dass das eben zu einem guten Teil psychisch, psychologisch bedingt war. Da hat sie auch gar keinen Hehl draus gemacht. Schon in der ganzen Entwicklung dieser Krankheiten, des Phänomens. Das war schon ein beachtlicher Realismus.
Dr. Franz Schoser, Vorsitzender des von Hannelore Kohl 1983 gegründeten Kuratoriums ZNS für Unfallverletzte mit Schäden des zentralen Nervensystems, traf Hannelore Kohl zuletzt im Oktober 2000. Klaus Schunk, Programmdirektor und Geschäftsführer von Radio Regenbogen in Mannheim, kannte Hannelore Kohl auch fast 20 Jahre. Seit Mitte der 80er Jahre organisierten beide den alljährlichen, prominenten und immer hochkarätig besuchten Ball der Sterne.
Also ich habe relativ knapp vor ihrem Tod mit ihr telefoniert und es war eigentlich ein aufgeräumtes Gespräch. Und ich sah sie, ich glaube, drei Monate vorher. Sie hat da mit mir noch besprochen, wie man es der Öffentlichkeit sagt, ihre Krankheit. Und das hat sie ja dann irgendwie über die Welt oder über Welt am Sonntag, über den Lambeck, dann publizieren lassen.
In der Kolumne von Martin Lambeck erschien Ende Oktober 2000 erstmals nach der eingeschobenen Frage, warum tritt Frau Kohl nur noch so selten öffentlich auf, ein Kurzbericht über die Lichtallergie der Hannelore Kohl. Hat die ehemalige Bundeskanzlerfrau ihren Abgang so perfekt geplant, wie sie ihr Leben organisierte? Im März 2001 traf sie die freie Journalistin Dona Kujazinski aus Berlin in einem abgedunkelten Zimmer im Bonner Maritimhotel zum letzten persönlichen Interview.
Sie kam rein, sie sah so aus wie immer, ein bisschen dünner quasi und schlackerte so ein bisschen alles, weil natürlich durch die ewigen Schmerzen wird man natürlich, isst man auch nicht mehr so viel, ne? Kein Appetit. Aber diese Lichtdermatose hat sich also nicht durch Hautausschlag oder Hautverfärbung oder in irgendeiner Form äußerlich bemerkbar gemacht. Also sie sah aus im Grunde wie immer. Die Haut ist brannte innerlich. Sie war ja allergisch gegen die Strahlung von Sonne, von Lampen, auch gegen Wärmestrahlung. Das hat ein Brennen im Körper ausgelöst. Das heißt, es war so ein inneres Brennen. Und dann brannte natürlich alles und es brannte in den Schleimhäuten. Und das war ja nicht immer da, das kam in Wellen und wurde halt dann mit zunehmender Krankheit immer stärker.
Als wenn man den stärksten Pfeffer schlucken würde, hatte sie Dr. Franz Schoser anvertraut. Selbst auf Pflanzen reagierte sie zum Schluss allergisch. Helmut Kohl in der Johannes B. Kerner Show.
Es ging ja immer schlechter. Es war ein wirklicher Zustand des menschlich gesehen des Verelendens. Und wissen Sie, das kann man nicht schildern, wenn man es sich selbst erlebt hat, wie es jemandem geht, der überhaupt kein Tageslicht mehr sieht, keine Sonne mehr.
Am Abend des 4. Juli 2001, 7 Tage nach ihrem 41. Hochzeitstag, trinkt Hannelore Kohl im Bett eine tödliche Mixtur und noch vor Mitternacht ist sie tot. Sie hinterlässt Briefe an die Familie auf dem Küchentisch und eine offene Nachricht an die Person, die sie zuerst findet. Die Nachricht erschüttert am Mittag des nächsten Tages, einem Donnerstag, die ganze Republik. Die Medien überschlagen sich. Besonders die bis dato weitgehend unbekannte Lichtallergie und der Zeitpunkt des Selbstmordes geben Anlass zu Spekulationen. Ausgerechnet einen Tag, nachdem Helmut Kohl einen bedeutenden Sieg davontrug, die Stasi-Akteneinsicht abwenden konnte. Der Spiegel titelte »Frau im Schatten«. Der Stern sprach von Helmut Kohls Todsünde, sie allein gelassen zu haben, und erntete für die Art und Weise der Berichterstattung eine Rüge des Deutschen Presserates. Wer war Hannelore Kohl? Die Frau an seiner Seite? Die Frau in seinem Schatten?
Eine sehr freundliche, auf die Menschen zugehend, sehr kontaktinteressiert, sehr umgänglich, aber gleichzeitig sehr zielstrebig, streng.
Geradlinig, zuverlässig und detailbewusst. Also das heißt, alles, was sie einem zusagt, macht sie. Sie erinnert sich bis ins letzte Detail. Kümmert es sich auch bis ins letzte Detail? Manchmal mehr, manchmal etwas temperamentvoller, manchmal weniger temperamentvoll, aber verlässlich. Was sie nicht leiden konnte, war, wenn man ihr versucht hat, so irgendwas unterzujubeln. Das roch sie gleich und da war sie biestig.
Ich habe immer auch ihr selber gesagt, sie können jede Firma führen, weil das Erleben, wie sie stringent und konzis und präzise und zielsicher das machte, Respekt. Sie war auch konfliktfreudig, das muss man schon dazu sagen.
Zuletzt außergewöhnlich schwierig, hochneurotisch, extrem misstrauisch, sagen andere Stimmen. Natürlich ohne Mikrofon. Dona Kujazinski, von der Familie beim Schreiben der 400-seitigen Biografie unterstützt, versucht die Charaktereigenschaften von Hannelore Kohl zusammenzufassen.
Sie war eine liebevolle, lustige, fröhliche, humorvolle, perfekte, disziplinierte, weltoffene, angenehme Frau, die sich um Menschen kümmerte, die sich für sie einsetzte, die immer ein offenes Ohr für ihre Sorgen, Probleme und Nöte hatte, die auf sich selbst nicht Rücksicht genommen hat. Und sie hat das Wohlergehen anderer Menschen immer über ihr eigenes gestellt. Sehr klassisch für diese Generation. Also sie hat ihre Generation bis zur Perfektion verkörpert.
Hannelore Kohl wird am 7. März 1933 in Berlin als einzige Tochter von Irene und Wilhelm Renner geboren. Vom Vater, einem Ingenieur, verwöhnt und zärtlich Püppi genannt, von der Mutter, Hausfrau, streng erzogen, erlebt sie das, was man eine behütete Kindheit nennt. Selbstbeherrschung soll Püppi lernen. Jede Form von Wehleidigkeit ist verpönt. Hannelore Renner wächst in Leipzig auf, daher ihr mitteldeutscher Akzent. Sie ist 6, als der Krieg ausbricht.
Mit 12 Jahren war man erwachsen, und zwar über Nacht. Einfach aufgrund der Gegebenheiten, die in allen kriegerischen Auseinandersetzungen die Kinder sicherlich am stärksten treffen. Not und Elend, zupacken, hinhauen, hinstehen können, sich verteidigen müssen, sind alles Dinge, die man sich in den sehr zivilisierten Ländern nur bedingt vorstellen kann. Und Hunger wirklich erlitten zu haben, und zwar zunächst ausweglos erscheinenden Hunger, nicht gerade mal 2 Tage, man weiß ja nicht, wann es wieder besser wird, ist eine Erfahrung besonderer Art. Ich möchte heute nach vielen Jahren fast sagen, es hat mir geholfen. Es hat mir geholfen, durchzuhalten und nicht bei jeder Kleinigkeit vielleicht irgendwie mich zu beklagen, sondern es ist sicherlich eine Art von, manche sagen, ich bin diszipliniert oder so, okay, man kann das ausdrücken, wie man will, ich habe auch nichts dagegen. Aber ein Durchhaltevermögen, das vielleicht in jungen Jahren antrainiert wurde aufgrund der äußeren Bedingungen und mir sicherlich jetzt zugutekommt.
Typisch für die Nachkriegszeit, für die Frauen der 50er Jahre? Nicht mitreden, sondern machen. Was du nicht kannst, kannst du lernen, gibt ihr der Vater, ganz Tatmensch und früher überzeugter Nazi, mit auf den Weg. Sie absolviert die Schule mit Bravour, als eine von 2 Mädchen auf einem jungen Gymnasium. Mit 15 trifft sie den 18-jährigen, gut aussehenden Unterprimaner Helmut Kohl. In der Tanzschule in Friesenheim im Herbst 48, zu den Klängen von Glenn Miller in The Mood, funkt es dann zwischen beiden. Sie war die Hübscheste auf dem Schulhof und sie war sehr kess, wird Helmut Kohl später über sie sagen. Sie entstammte einer völlig unpolitischen Familie und sah ihre Begabung von Anfang an in der Wegbegleitung eines Spitzenpolitikers, heißt es immer wieder.
Durch zwei verlorene Weltkriege und durch mein eigenes Schicksal und viele Beobachtungen, die ich machen konnte, habe ich doch eigentlich gelernt, dass Politik nicht nur Privatsache ist. Das ist eine Sache, die uns alle angeht. Und eben diese Meinung hat mir gezeigt, dass man einen solchen Schritt eben dieser Partei, die meiner Vorstellung nach das Beste verkörpert, was wir im Augenblick anzubieten haben, auch beizutreten und durch diesen Beitritt eben zu zeigen, ja, ich bin dafür und will das mitmachen.
Aber Hannelore Kohl sah sich lange zu anderem, eigenem berufen. Nach dem Abitur 1951 macht sie ihre Leidenschaft zum Studium. Am Auslands- und Dolmetscherinstitut der Uni Mainz in Germersheim studiert Hannelore Renner Sprachen, jobbt nebenbei als Übersetzerin und erfüllt sich einen Traum. Sie verbringt als Au-pair-Mädchen ein paar Monate in Paris. Kaum hatte sich die Familie einigermaßen gesetzt, stirbt der Vater im September 1952. Sie muss ihr Studium abbrechen, um Geld zu verdienen, für sich und die 45 Jahre alte Mutter. Helmut Kohl, der damals in Heidelberg studiert, ist für sie damals schon, was er 4 Jahrzehnte für sie bleiben wird, der Fels in der Brandung. Sieben Monate nach dem Tod des Vaters hält ihr Fels in der Brandung bei ihrer Mutter um ihre Hand an. Bis zur Hochzeit sollen aber noch 7 Jahre vergehen. Sie arbeitet inzwischen als Dolmetscherin bei der BASF in Ludwigshafen. Er hat seinen Studienabschluss gerade in der Tasche, als sie beschließen, erst einmal zu bauen. Hannelore erfüllt sich einen weiteren Lebenstraum, ein Haus zu entwerfen und zu bauen. Helmut Kohl wird gerade in den Rheinland-Pfälzischen Landtag abgeordnet, um wenige Jahre später, 1969, mit 39 Jahren zum jüngsten Ministerpräsidenten gewählt zu werden und mit seiner 36-jährigen Ehefrau zugleich die jüngste Landesmutter an seiner Seite zu haben. Als die Kinder geboren werden, Walter 1963 und Peter 1965, gibt sie ihren Beruf auf. Hausaufgaben, Schule, Heim und Garten, das war fortan allein ihr Part und sie verkündete nach außen:
Wenn ein Mann nach Hause kommt, der einen so kompakten Arbeitstag hinter sich bringt, und ich bin überzeugt, das gilt nicht nur für Politiker, sicherlich für viele, die Verantwortung tragen, genauso, dann ist es ein Unding, wenn man ihn kommt mit Kleinigkeiten oder Entschlüssen oder Entscheidungen, die ganz normal sind. Und da gehört ein großer Schuss Vertrauen dazu, gegenseitig.
Hatte sie sich so ihr Leben vorgestellt? Mitte der 70er Jahre. Von Drenkmann tot, Peter Lorenz entführt, Buback, Schleyer, Ponto, alle ermordet. Die RAF-Attentate erschüttern die Bundesrepublik.
Da hat diese Frau Sachen mitgemacht, und das weiß ich auch eben durch die Erzählungen von ihrem Mann und auch von Peter und Walter Kohl. Das ist unglaublich. Also mit Morddrohungen, Entführungsdrohungen und all dies. Und ich meine das, und auch gegen die Kinder natürlich. Und dass da eine Mutter natürlich irgendwann mal sagt, ich kann nicht mehr, das ist normal. Und das hat natürlich ihre Persönlichkeit auch so in der Form geformt, dass sie immer mehr zugemacht hat, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit. Deswegen entstand auch so ein wahnsinnig falsches Bild, weil diese Frau nichts gesagt hat.
Meine Frau, sagte Helmut Kohl, hat ihre Gefühle in einen Schrank eingeschlossen. Warten wird zu ihrer schwersten Tugend an seiner Seite. Aber nach Stunden des Wartens freut sich nur noch ein Hund, wenn Herrchen nach Hause kommt. Auch das hat sie gesagt. Sie gehörte zu der Generation von Frauen, für die die Frauenbewegung zu spät kam.
Ihr Leben ist Deutschland. Ja, er hat sie sehr oft um ihre Meinung gefragt, weil sie besaß ja eine unglaublich gute Menschenkenntnis und einen sehr gesunden Menschenverstand. Er ist ja auch eher so auch mal der Typ, der dann so brubbelt und brummelt. und dann erstmal mit dem Kopf durch die Wand. Und sie war da doch immer diejenige, die dann doch sehr distanziert auch reflektiert hat, auch ihre eigene Meinung hatte und die auch sehr deutlich vertreten hat, auch ihrem Mann gegenüber, ne? Was natürlich dann auch schon heftigste Auseinandersetzungen natürlich herausgefordert, was aber gut war im Austausch. Und er hat schon sehr auf sie gehört.
Es hat lange gedauert, bis ihre Leistungen honoriert wurden. Als erste Deutsche erhält sie in Washington D.C. den International Service Award der United Service Organization für ihren Einsatz für die in Rheinland-Pfalz stationierten amerikanischen Soldaten und deren Familien. Für ihre großen Verdienste um die Entwicklung der medizinischen Wissenschaft, vor allem im Bereich Neurowissenschaften, erhält sie 1995 sogar die Ehrendoktorwürde der Universität Greifswald. Und 1999 kommt das Bundesverdienstkreuz mit Stern für ihr ZNS-Engagement dazu. 1993, der Anfang vom Ende. Hannelore Kohl erleidet aufgrund einer Penicillingabe ein allergisches Schocksyndrom. Ein sehr seltenes, sogenanntes Lyell-Syndrom.
Sie ist dann ja in einen ganz lebensbedrohlichen Zustand geraten und hat mit Verlust der gesamten Oberfläche der Haut, mit Verlust der Haare, mit hohen Temperaturen, dann in einem Krankenhaus in Ludwigshafen gelegen und ist nur durch die ganz intensive, vor allen Dingen auch menschlich, psychologisch gute Betreuung der Schwestern im Grunde genommen gerettet worden.
Erzählt Professor Walter Möbius, der Leibarzt von Helmut Kohl. Fortan heißt es, nach außen noch mehr Haltung zu bewahren.
Ich glaube auch, weil es nur der engste Kreis wusste. Und sie auch kein Aufhebens davon machte. Ich habe sie auch nur mehr oder weniger zufällig erfahren. Ich habe erfahren, dass sie lichtempfindlich war. 1993 bei unserem Ball der Sterne. Da hatte ich arrangiert, dass Copperfield Hannelore Kohl 50.000 Euro überreicht. Zugunsten von ZNS. Und dabei war ja gleißendes Scheinwerferlicht. Und da spürte ich, dass sie unter Zeitdruck arbeitete, bis sie mich dann mal auf die Seite nahm und mir erklärt hat, warum sie nicht so im Scheinwerferlicht stehen kann.
Sie ließ sich auf die Füße treten, wenn alles sich um den Kanzler drängte, von kräftigen Männerhänden ihre zarten Handgelenke schütteln und ab und an ein Kameraobjektiv gegen den Hinterkopf schmettern im Eifer der Medienberichterstattung. Aber das gehörte für sie zu den üblichen Berufskrankheiten einer Kanzlergattin. Sie hatte ihre Rolle immer im Griff. Ihr Auftritt war perfekt. Mit ihren klassischen Stehkragenblusen und der Drei-Wetter-Taff-Betonfrisur machte sie, gerne verspottet als die Barbie aus der Pfalz, immer die gleiche Figur.
Sie wurde ja auch oft belächelt wegen doch ihrer etwas sehr, ich sag mal, auffälligen Kleidung. Aber das war ihr Stil und dazu stand sie und das mochte sie. Und so war sie. Ja, sie hat sich nicht verbogen. Das ist auch ganz wichtig. Sie war jemand, der jetzt gesagt hat, okay, und wenn die alle über meine Frisur lachen, dann sollen sie lachen. Ich gefalle mir so. Und ich finde das gut. Und meinem Mann gefällt es, meinen Kindern gefällt es. Warum soll ich was dran ändern? Nur weil irgendein Reporter vielleicht mal sagt, die hat eine Betonfrisur, sollen sie es sagen. Das war der Wurscht.
Wir Frauen in der jetzigen Generation sind alles andere als verwöhnte Sofapuppen, wenn ich das mal so ausdrücken will. Wir sind handfeste Personen, die mit beiden Beinen auf dem Erdboden stehen, viel Arbeit leisten müssen und eigentlich Tag und Nacht da sein müssen, um das Notwendige, wann es eben anfällt, zu tun.
Sie sah ihre Aufgabe nicht nur darin, Wegbegleiterin eines Spitzenpolitikers zu sein, sondern ihn dort zu ergänzen, wo seine Defizite lagen. Im Bereich der Fremdsprachen und der sensiblen und differenzierten Betrachtungsweise. Eben typisch Frau? Dr. Sabine Berkan, Politikwissenschaftlerin der Freien Universität Berlin.
Das war alles ein festgefügtes Rollenbild und insofern ist das zu bewundern, wie sie das alles durchgehalten hat. Das entsprach ihrer Persönlichkeit. Sie brauchte so eine Festlegung, so ein Korsett. Und sie ging darin auf, es dann eben gut zu machen und die Pflichten zu erfüllen. Andere machen das anders und andere können auch nicht so diszipliniert eine bestimmte Haltung durchhalten.
Natürlich habe sie auch gelernt, sich anzupassen, und die Fähigkeit, sich anpassen zu können, sei keine schlechte Eigenschaft. Darauf basiere die ganze Evolution, verkündete Hannelore Kohl offiziell. Und privat?
Privat war sie anders, war sehr lockerer Mensch, sehr lustiger Mensch, hatte sehr viel Humor. Sie war ein nachdenklicher Mensch wiederum und sie war einfach meine Mutter. Und das wollte ich darstellen, dass sie eben viel für uns als Familie getan hat und für andere, für Dritte, und das Ganze noch unentgeltlich.
Sagt Peter Kohl bei der Buchvorstellung. Seine Mutter hatte einen Hang zum Pädagogischen. Als ihre Buben 4 sind, bringt sie ihnen das Schwimmen bei und später spornt sie sie zu Höchstleistungen in der Schule an. Und es ist auf jeden Fall ihr Verdienst, dass das Private, vor allem was ihre Buben angeht, tabu ist für die Medien. Ihr Sohn Walter sagt über sie: Meine Mutter war eine gestandene Frau. Auf sie passte der Spruch, jeder starke Mann wird von einer starken Frau gestützt, sehr gut. Vielmehr wird auch nach ihrem Tod über die Beziehung von Mutter und Söhnen nicht publik. Zähne zeigen und lächeln, weiß Bild- und Gala-Reporterin Kujazinski.
Das hat man, das übt man. Wenn man so lange in der Öffentlichkeit steht, dann hat man halt das offizielle Lächeln. Wenn sie privat hatten, hat die völlig anders gelacht. Lustiger, lauter, freier, klar. Sie war ja auch privat völlig anders als in der Öffentlichkeit. Sicher, sie war immer eine offene Frau und ist auf jeden zugegangen. Aber die konnte erzählen, ich habe so gelacht, dass ich manchmal wirklich vom Stuhl gefallen bin. Weil die hat einen unglaublichen Humor und ein irrsinnig gutes Gedächtnis auch. Die hat es dann auch so im Detail erzählt. Und Witze konnte sie auch prima erzählen. Stundenlang.
Zum Beispiel die Geschichte vom Fasnachtsball beim Südwestfunk in Baden-Baden irgendwann in den 70ern.
Wir standen so eingehenkelt im Kreis und machten da so richtig Hokuspokus. Und plötzlich schießt so einer auf mich zu, guckt mich an und sagt, Mensch, Puppe, dich kenne ich. Hä, sagt er, gell, du arbeitest auch hier am Bau. Ja, sag ich arbeite auch hier am Bau. Wo arbeitest du denn eigentlich? Nun, ich arbeite hier im Büro für Öffentlichkeitsfragen. Und dann ging es so weiter, dass er dann sagte, wir treffen uns. Gemacht, sage ich, am Dienstagabend um 9. Okay, und zur Bekräftigung unserer Abmachung schlägt er mir mit der flachen Hand irgendwo hin. Na gut. Alles ist begeistert, holdrio. Und dann sagt plötzlich einer aus der ganzen Runde, Mensch, da hinten läuft doch einer in der Maske vom Kohl. In dem Moment dreht sich also dann diese Maske herum und kommt so mit langen Schritten auf uns zu, guckt mich an und sagt, na, also was machst denn du eigentlich jetzt wieder da in dem Durcheinander so ungefähr? Dann mein Schläger, wenn ich ihn mal so nennen darf, nicht, wird also ganz leichenblass, guckt mich an, Gott, sagt er, jetzt weiß es ja wieder. Gell, sag ich, das haben sie auch noch nicht gedacht, dass sie mir einer ausgewachsenen Landesmutter eins überziehen können.
Humorvoll, schlagfertig und damit gekonnt, indiskrete Fragen abwehren, auch vor großem Publikum, auch das konnte Hannelore Kohl. Die CDU-Spendenaffäre stürzt erst ihren Mann vom Sockel und dann gerät auch ihre Lebensaufgabe, ihr Baby, das Kuratorium ZNS, für das sie 30 Millionen Euro gesammelt hatte, in den Verdacht, in die Spendenaffäre verwickelt zu sein.
Sie hat sicher unter dieser ganzen Spendenaffäre sehr gelitten. Weil sie, wie ihr Mann, sagen wir mal, biedere Bürger dieser Welt sind und die Anfeindungen, die ja nach ihrem Verständnis zu einem erheblichen Teil unter die Gürtellinie gingen, sie sehr persönlich getroffen haben. Weil, ich rede jetzt mal nur von ihr, sie halt im Grunde Mitgestalterin des politischen Lebens war und die Beschuldigungen haben sie auch sehr persönlich angegangen. Sie hat da voll zu ihm gestanden. Das war also, da gab es keinen Spalt dazwischen, weil sie ja genau wusste, dass jedes Auseinanderdividieren ja nicht nur schädlich gewesen wäre, sondern auch neue Nahrung geboten hätte zu allen möglichen Storys. Bis zum Tod hinein. Ich meine, Sie wissen, was da alles so erzählt und kolportiert worden ist.
Der Internist, Neurologe und Psychiater Professor Walter Möbius bewundert Hannelore Kohl als eine Frauenpersönlichkeit, die ihre eigenen Bedürfnisse hinter die ihres Mannes stellte. Er traf sie zuletzt 1999.
Hatte sie nach einem Fischessen eine 3,5 Zentimeter lange Fischgräte verschluckt, die sich dann quer in ihrem Schlund eingespießt hatte. Da habe ich eigentlich erst wirklich erkannt, wie tapfer diese Frau ist und auch was für eine im Grunde genommen besondere Art sie hat, mit einer Krise jetzt, mit Schluckstörungen, auch bedrohlichen Schmerzen, damit umzugehen, nicht in Panik zu geraten, aber natürlich schon mit etwas Nachdruck um Hilfe bitten. Und letztlich ist es ja auch gut gegangen.
Später behandelte er sie ambulant wegen ihrer Lichtallergie. Der Countdown läuft. Irgendwann, Anfang 2001, muss Hannelore Kohl den Entschluss gefasst haben, sich das Leben zu nehmen.
Wenn man diese Krankheit und ihren Selbstmord symbolisch betrachtet, also als Symbol versteht, und die Spendenaffäre als Hintergrund sieht, dann könnte man denken, sie hat sich für ihn geschämt. Sie hat das Licht der Öffentlichkeit gescheut, das er hätte eigentlich scheuen müssen. Das war ihre Schamverarbeitung sozusagen, sich dann in die Dunkelheit zurückzuziehen und aus der Öffentlichkeit herauszuziehen. Sie hat für ihn sozusagen gebüßt. Aber es ist nur Spekulation, wir wissen es nicht.
Am 1. Juli, wenige Tage vor ihrem Tod, telefoniert sie noch einmal mit Dona Kujaczynski und erzählt ihr von der ausweglosen Situation. Genau 20 Abschiedsbriefe hinterlässt Hannelore Kohl. Sie schreibt an ihren Mann, ihre Söhne und an ihre Freunde. Bleibt die Frage, warum sie ausgerechnet den 4. Juli 2001 wählt, den Tag, an dem ihr Mann in Berlin einen Sieg gegen die Stasi-Akteneinsicht erringt.
Ja, weil sie wohl wollte nicht gestört werden. Sie war ja ein Mensch, der sehr diszipliniert war und die war eine Perfektionistin. Und sie wollte nicht gefunden werden. Also sie wusste, ihre Kinder waren beschäftigt, ihr Mann war in Berlin, die Haushälterin hat an dem Tag frei und dann hat sie sich umgebracht. Sie hatte ja da Zeit genug zum Sterben.
Hannelore hat dieses schwere Schicksal in partnerschaftlicher Liebe und Treue geteilt. Und bis zuletzt zu euch gehabt.
Monsignore Erich Ramstetter richtet bei der Trauerfeier für die Protestantin Hannelore Kohl im Dom zu Speyer am 11. Juli seinen Vorwurf an die Medien.
Hasserfahrungen wurden zu eurem gemeinsamen bitteren Leid. Ich weiß nicht, ob es denen bewusst ist, was es bedeutet, einem Menschen die Ehre rauben zu wollen. Dies zielt immer auf Leben und Lebenskraft. Hannelore Kohl hat sich nach dem unvergänglichen Licht gesehnt, nicht nach den untergehenden Sonnen.
Aufgeben ist das Letzte, was man sich erlauben darf, sagte Hannelore Kohl einmal. Und dennoch hat sie es sich erlaubt, zu kapitulieren und aus der Rolle zu fallen?
Das zeigt ja die Dramatik des Schrittes. Dann zeugt das von ihrer äußerst protestantischen Pflichtethik. Und dann ist dieser Schritt, in den Freitod zu gehen, schon wirklich etwas sehr Dramatisches. Also hat sie aufgegeben und hat damit auch einen Teil dieser Pflichtethik desavouiert, also nachträglich in Zweifel gezogen.
Diszipliniert hatte Hannelore Kohl bis zuletzt Haltung bewahrt, hatte festgehalten an dem selbstgeschaffenen Bild ihrer Rolle als sorgende Mutter und treue Frau an seiner Seite. Trotz der 20 Abschiedsbriefe, sagte ihr Sohn Peter einmal in einem Interview, wird es ein Geheimnis bleiben, warum sie sich das Leben nahm.
Aufgeben ist das Letzte. Leben und Tod der Hannelore Kohl. Im Frauenforum auf NDR Info war das eine Sendung von Marina Fried. Es sprach Anna Magdalena Fizzi. Technik Christian Alpen. Regie Monika Eckhoff. Redaktion Ulrike Schmidt.